HR Info. Corona kompakt am Freitagmorgen.
In Brüssel vor Türen herumzulungern hat im Moment wenig Sinn, weil die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr zurzeit gar nicht in Brüssel zusammenkommen, um ihre Gipfeltreffen abzuhalten, sondern das vielmehr per Videokonferenzen tun. Ihre Neigung, länger zu konferieren als geplant, hat dadurch allerdings nicht abgenommen. Das hat unser EU-Korrespondent Stefan Überbach beim Gipfel gestern Abend 6 Stunden später feststellen können.
Auch Videokonferenzen können sich in die Länge ziehen. Der Corona-Gipfel dauerte jedenfalls deutlich länger als geplant. Die Verhandlungen waren ganz offensichtlich schwierig. Dabei sollte doch eigentlich das Gemeinsame im Vordergrund stehen. Denn zuletzt war viel von Solidarität die Rede. Vielleicht auch als Reaktion auf die beißende Kritik der Kommissionspräsidentin. Alle haben am Anfang der Corona-Krise nur an sich gedacht, statt füreinander da zu sein, hatte Ursula von der Leyen den EU-Ländern kurz vor dem Gipfel vorgestellt.
We need solidarity among EU member states, but we also need solidarity across the globe.
Wir brauchen Solidarität unter den EU-Staaten, wir brauchen sie aber auch weltweit, wiederholte die Kommissionschefin nach der Konferenz und das mit gutem Grund. Denn die Staats- und Regierungschefs hatten es nicht geschafft, sich auf weitere Maßnahmen zu verständigen, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise zu begrenzen. Ob etwa der Euro-Rettungsfonds ESM angezapft werden soll, damit sich die EU-Länder mit frischem Geld versorgen können und wenn ja, unter welchen Bedingungen, das alles ist noch nicht entschieden. Vertagt wurde auch der Streit um die europäischen Staatsanleihen. Vor dem Gipfel hatten sich 9 EU-Staaten für die Ausgabe sogenannter Corona-Bonds stark gemacht. Frankreich etwa, vor allem aber der italienische Regierungschef Conte, der eine kraftvolle europäische Antwort auf die Krise verlangt. Kein Wunder, Italien ist von der Corona-Epidemie am schlimmsten betroffen und hatte schon vor der Krise einen gewaltigen Schuldenberg. Deutschland, die Niederlande und andere lehnen allerdings gemeinsame Anleihen nach wie vor strikt ab. Viele Ideen liegen auf dem Tisch, hieß es nach der Konferenz. Jetzt sollen sich die Finanzminister der Euro-Länder darüber beugen und in den nächsten 2 Wochen konkrete Vorschläge dazu machen. EU-Ratspräsident Charles Michel. Kein Land kann diesen Kampf alleine gewinnen. Wir müssen zusammenarbeiten im Geiste der Einheit, der Solidarität. Nur so können wir es schaffen, wieder in eine normalere Zeit zurückzukehren. Einig sind sich die EU-Staaten bei vielen praktischen Fragen. Medizinische Schutzausrüstung wollen sie verstärkt zusammenbestellen und ein Vorratslager mit Masken, Beatmungsgeräten und Medikamenten aufbauen. Die Kapazitäten der Labore für Corona-Tests sollen erhöht, die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen vorangetrieben werden. Damit der Warenverkehr nicht blockiert wird, hat sich der Gipfel auf eine schnellere Lkw-Abfertigung an den Binnengrenzen verständigt, damit es nicht zu den befürchteten Lieferengpässen kommt. Weitergehen soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei den Rückholaktionen für Touristen, die im Ausland festsitzen. Und es geht eben nur mit Solidarität. Da ist es also wieder das europäische Wort der Stunde.
Jetzt sprechen wir mal über eine große Gruppe von Menschen, die von der Corona-Krise auf besonders harte Weise getroffen ist. Gemeint sind die Obdachlosen. In Deutschland gibt es zurzeit schätzungsweise 900.000 Obdachlose. Und in ihren Ohren muss die Aufforderung, zu Hause zu bleiben, wie Blanka Hohn klingen. Denn in welchem Zuhause können sie wohl bleiben? Etwa in überfüllten Obdachlosenheimen, in denen insgesamt nur für rund 680.000 Obdachlose Plätze vorhanden sind. Und die natürlich ein besonders hohes Ansteckungsrisiko bergen, wenn sie überfüllt sind. In der Corona-Krise bricht für viele Obdachlose fast alles zusammen. Sie haben kaum noch soziale Kontakte, so gut wie keine Möglichkeit mehr, durch Spenden oder Flaschenpfand ein bisschen Geld zu sammeln. Und es gibt weniger Streetworker und Sozialarbeiter, die sich um sie kümmern, weil die Personalsituation im Sozialbereich täglich schlimmer wird. Für viele Obdachlose ist die Corona-Krise nicht weniger als ein Überlebenskampf. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Nikolaus Meyer gesprochen. Er forscht zum Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit an der Internationalen Hochschule in Frankfurt. Herr Professor Meyer, was erfahren Sie von den vielen Einrichtungen, die sich normalerweise um Obdachlose kümmern und sie versorgen, von den Tafeln, Teestuben, Ausgabenstellen für Hilfsgelder oder den Heimen? Wie können Sie den Obdachlosen jetzt in dieser Situation helfen?
Also die Lage ist insgesamt im Moment ziemlich angespannt, was einerseits die Mitarbeitenden betrifft, aber eben genauso die obdachlosen Menschen. Die Einrichtungen reduzieren ja zunehmend die Angebote oder die Plätze, um eben diese Hygienestandards, die gefordert sind, jetzt in der Corona-Krise einzuhalten. Da gibt es dann auch mal Lunchpakete statt warmer Angebote. Bensheim hat jetzt zum Beispiel eine kontaktlose Kleiderkammer. Andere Einrichtungen schließen ganz sogar, um die Ehrenamtlichen, die dort tätig sind, zu schützen. In Kassel ist die aufsuchende Arbeit, also die Streetwork, eingestellt, in Wiesbaden auch und der Tagesaufenthalt. Viele Tafeln, Sie haben es schon gesagt, die haben das Angebot völlig eingestellt und insgesamt die Schlafplätze werden, um diese Hygienestandards, die jetzt gefordert sind, einhalten zu können, werden natürlich auch die Schlafplätze in den Einrichtungen reduziert. Auch Beratungsstellen, die schließen. Dann kommt ja eben noch dazu, dass viele Ehrenamtliche verunsichert sind und auch nicht mehr wollen oder auch nicht mehr dürfen. Gleichzeitig sind die Sozialarbeiterinnen in den Einrichtungen eben nicht systemrelevant. Die müssen sich auch im Zweifel um ihre Kinder kümmern und bemühen. Und viele obdachlose Menschen, die fragen sich natürlich jetzt auch, wie geht das eigentlich weiter? Also das ist ziemlich unklar. Auch in den Einrichtungen hört man eigentlich bundesweit immer wieder, dass eigentlich auch doch ein ziemliches Chaos herrscht und da überhaupt nicht einheitlich eigentlich agiert wird.
Was ist eigentlich, wenn sich ein Obdachloser, eine Obdachlose selbst mit dem Coronavirus infiziert? Dann müsste er oder sie ja eigentlich dringend isoliert und medizinisch versorgt werden. Wie und wo wäre das denn möglich?
Also grundsätzlich gilt natürlich für obdachlose Menschen genau dasselbe wie für jeden anderen, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Diese Person, die da den Coronavirus hätte, die müsste erkannt werden oder selber eine medizinische Hilfe aufsuchen. Das ist natürlich oft dann schon allein schwierig, weil sich viele obdachlose Menschen aufgrund schlechter Erfahrungen, weil sie keinen Versicherungsschutz haben, auch wenn sie den vielleicht in der Lage gar nicht bräuchten, aber doch die Angst haben, dass sie dann irgendwie abgewiesen werden, vielleicht gar nicht in ärztliche Behandlung begeben. Wenn denn ein obdachloser Mensch den Coronavirus hätte, dann müsste er in der Tat isoliert werden. Da gibt es insgesamt sehr unterschiedliche Antworten. Flensburg zum Beispiel probiert jetzt, leere Ferienwohnungen für genau diesen Fall vorzuhalten. Also auch hier ist wieder eigentlich ein Flickenteppich im Moment am Werk.
Falls nun über die jetzt geltenden Kontaktbeschränkungen hinaus auch noch eine richtige Ausgangssperre beschlossen würde, was hieße das dann für Obdachlose und für die Menschen, die ihnen normalerweise helfen würden?
Tja, also das ist eine ziemlich gute Frage. Was nicht passieren darf, ist das, was wir aus Frankreich hören. Dort gibt es Strafen für obdachlose Menschen, die auf der Straße angetroffen werden. Das, was wir brauchen, sind schnellstmöglich Wohnmöglichkeiten. Leerstehende Bürogebäude zum Beispiel, die müssen zwischengenutzt werden können.
Da sind sicherlich zum einen die politisch Verantwortlichen gefordert, aber Sie haben ja eben schon angedeutet, es werden im Grunde viele helfende Hände gebraucht. Was können wir, was kann jeder und jeder Einzelne von uns tun, um Obdachlosen in der jetzigen Situation zu helfen?
Ja, Solidarität nicht nur mit den Bekannten zeigen. Berlin und in Hamburg haben Anwohner jetzt sogenannte Gabenzäune gemacht und hängen da eben, also mit dem ganz expliziten Hinweis eigentlich für obdachlose Menschen, das ist für euch, wir haben hier euch was gepackt, hängen sie eben dort Tüten hin mit Dingen, die man auch verwerten kann. Auch vielleicht nochmal, gibt es vielleicht auch noch eine zweite Sache, die man machen kann, wenn Sie so einem obdachlosen Menschen begegnen, sprechen Sie ihn einfach auch mal an. Also wir dürfen als Gesellschaft ja insgesamt eigentlich nicht zulassen, dass uns diese Corona-Angst vor dem Virus da übermannt, sondern die Gefahr in der Obdachlosigkeit ist jetzt eben auch so eine Art von seelischem Verhungern. Dem müssen wir entgegenwirken. Das heißt also materielle Dinge wie so ein Gabenzaun einerseits und eben die Ansprache, die persönliche Ansprache andererseits.
Mitten in der Corona-Krise hat die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung einen Doppelhaushalt verabschiedet, den Doppelhaushalt 2020-2021. Und das war nicht nur viel Holz, wie man so schön sagt, denn Frankfurt hat den größten Haushalt aller hessischen Städte, sondern es war auch eine schwere Geburt, denn um ein Haar wäre der Haushalt an einer formalen Hürde gescheitert, nämlich der Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung. Unser Reporter Frank Angermund war dabei, als die Sitzung des Stadtparlaments, des größten Stadtparlaments in Hessen, zu einer Notsitzung wurde.
Punkt 16 Uhr im Frankfurter Römer. Stadtverordnetenvorsteher Stefan Siegler von der CDU eröffnet die Stadtverordnetenversammlung. Eine Minute später stellt er fest, die Sitzung ist nicht beschlussfähig. Nur 20 Stadtverordnete sitzen im Plenarsaal des Frankfurter Römers und halten Abstand. 47 hätten es sein müssen.
Ich schließe damit die Sitzung und mache darauf aufmerksam, dass ich zu einer weiteren Sitzung um 16.30 Uhr eingeladen habe, bei der wir unabhängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig werden.
Eine halbe Stunde später beginnt die Notsitzung.
Das ist sicher eine Sitzung, die in die Geschichte der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung eingehen wird. Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten, die die heutige Sitzung ermöglicht haben. Hierbei möchte ich die Fraktionen nennen, die in Anbetracht der besonderen Rahmenbedingungen sehr konstruktiv und kollegial die Sitzung vorbereitet haben und alle parteipolitischen Interessen hinter das primäre Funktionsinteresse der Stadt gestellt haben.
Einziger Tagesordnungspunkt ist der Doppelhaushalt 2020-2021. Um die Corona-Infektionsgefahr zu minimieren, gibt es keine Debatte im Römer. Die 20 Stadtverordneten stimmen per Handzeichen ab.
Wer stimmt der Beschlussvorlage, so wie sie Ihnen vorliegt, zu? Das ist einstimmig der Fall.
Der Haushalt für 2020 weist ein Minus von rund 130 Millionen Euro aus. 2021 sind es sogar 190 Millionen. Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen.
Wir haben keine andere Möglichkeit, als den Haushalt jetzt zu beschließen. Denken Sie nur mal daran, dass wir natürlich im Moment kein Personal einstellen können, wenn dieser Haushalt, der ja auch ein Personalhaushalt ist, nicht beschlossen würde. Unsere Träger warten alle auf das Geld.
Doch der Haushalt, der in Frankfurt verabschiedet wird, kann morgen schon komplett auf den Kopf gestellt sein. Beispiel Gewerbesteuer. Laut Haushalt rechnet die Stadt 2020 mit mehr als 2 Milliarden Euro Einnahmen. Doch durch die Corona-Krise sind die meisten Geschäfte und viele Restaurants geschlossen. Die Gewerbesteuer wird einbrechen, sagt Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD.
Auf jeden Fall, das wird einen Einbruch geben. Wir sind ja eben von dem Gewerbe abhängig. Und dass man da jetzt eine schwarze Null erwartet, ist, glaube ich, illusorisch.
Nur 17 Minuten dauert die Stadtverordnetenversammlung im Frankfurter Römer. Wann die nächste Sitzung mit allen Stadtverordneten stattfinden kann, kann auch Vorsteher Stefan Siegler nicht sagen.
Eine möglichst stabile Gesundheit und dass wir uns bei der nächsten, spätestens übernächsten Sitzung wieder hier so zusammenfinden können, dass wir wieder in gewohnter Weise miteinander raufen können.
Bisher hatten wahrscheinlich die meisten von uns das Gefühl oder zumindest den Anspruch, alles fest im Griff zu haben. Das Alltagsleben war für viele von uns in großen Teilen planbar, und zwar nicht nur was die nächsten Stunden, sondern auch was die nächsten Tage, Wochen und Monate anging. Aber damit ist es erst einmal vorbei, seit die Corona-Pandemie den Alltag vieler Menschen in großen Teilen lahmgelegt hat. Seit 2 Wochen leben wir mittlerweile in einem Ausnahmezustand. Das öffentliche Leben steht weitgehend still. Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen gehören zu den wenigen Geschäften, die noch geöffnet sind. Und so stehen viele von uns kurz-, mittel- und vielleicht auch langfristig vor einer ungewissen Zukunft. In einer solchen Lage kann uns vielleicht ein Zukunftsforscher helfen, wie Professor Ulrich Reinhardt. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Reinhardt, wenn Sie schon Zukunftsforscher sind, kann und will ich Ihnen die folgende Frage nicht ersparen. Wann wird Corona vorbei sein?
Das kann im Moment keiner sagen, auch ich nicht. Und als Zukunftsforscher beschäftige ich mich ja eher mit den nächsten Jahren, als jetzt in der Trendforschung nachzuforschen, wie werden die nächsten Wochen sein. Wenn ich aber den Prognosen Glauben schenken darf, werden wir wirklich noch monatelang mit der Corona-Epidemie zu tun haben. Und insofern ist es sicherlich eine Frage, wann es eher am Ende des Jahres mal wieder in den normalen Alltag gehen wird.
Dann versetzen wir uns mal weiter in die Zukunft hinein, in eine Zeit, in der die Corona-Pandemie dann sicher vorbei sein wird, wann auch immer das ist. Werden wir dann unseren Alltag wieder genauso gestalten wie vorher?
Ich hoffe nicht. Also es ist ja auch immer der Fall, dass man in der Vergangenheit festgestellt hat, dass die Menschen schon lernen, sich dann anders zu verhalten. Und es gibt ja für den einen oder anderen auch durchaus dramatische Veränderungen. Der eine hat vielleicht einen geliebten Menschen verloren, der andere seinen Job verloren. Andere werden sich nur darüber aufgeregt haben, dass vielleicht der Supermarkt kein Klopapier mehr hatte oder die Reise umgebucht werden musste. Also das ist sicherlich individuell sehr verschieden, aber insgesamt hoffe ich natürlich, dass es die ein oder andere Veränderung geben wird.
Sie sagen hoffen. Können Sie denn als Zukunftsforscher aus Ihren Forschungen heraus irgendwelche Erkenntnisse gewinnen, wie Menschen sich normalerweise verhalten, wenn sie so eine schwierige Zeit hinter sich haben und was sie dann mit ihrem Alltag machen, wenn diese Zeit vorbei ist?
Man kann natürlich durchaus den Blick in die Vergangenheit werfen. Wir hatten ja fast in jedem Jahrzehnt eine Krise, also Öl-Energiekrise in den 70er Jahren, Tschernobyl 86, Golfkrieg in den 90er Jahren, 9/11 2001, Wirtschafts- und Finanzkrise. Also in jedem Jahrzehnt gab es eine Krise. Und wenn man sich dann das Alltagsleben anschaut, das hat sich nicht grundsätzlich verändert. Nun ist natürlich der Coronavirus etwas, was die ganze Welt betrifft. Insofern ist die Hoffnung natürlich schon da, dass der ein oder andere dann auch darüber nachdenkt, wie wir in Zukunft vielleicht klüger mit so einer Situation umgehen könnten, wie Staaten besser zusammenarbeiten. Aber wenn ich mir den Alltag der Menschen anschaue, der wird sich jetzt nicht grundlegend verändern.
Wie wird das sein, mutmaßlich mit dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Wird es womöglich ein stärkeres Miteinander geben als vor Corona?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere schon festgestellt hat, wie schön es doch ist, wieder in einer kleinen Familie etwas zu unternehmen, wie wichtig es auch ist, mit der größeren Verwandtschaft vielleicht dann über Skype, FaceTime, per WhatsApp-Anruf in Kontakt zu sein, sich mit denen auszutauschen und natürlich die kleinen Dinge des Lebens wieder mehr zu schätzen. Natürlich darf man aber auch nicht vergessen, wenn wir in den normalen Alltagstrott wieder hineinkommen, dass dann sicherlich die Zeit auch nicht mehr ganz so stark gegeben ist, viel Zeit jetzt eben per Skype oder per FaceTime zu verbringen, sondern dass wir dann doch relativ schnell wieder in der Mühle gefangen sind. Die Hoffnung ist natürlich aber nach wie vor da, dass der ein oder andere doch feststellt, Mensch, ein wenig Entschleuniger im Leben, das hat mir doch auch ganz gut getan.
Wir sehen in diesen Tagen ja auch, wie wichtig zum Beispiel Kassiererinnen sind, Krankenschwestern und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte. Aber werden wir imstande sein, uns das zu merken? Werden Menschen in diesen Berufsgruppen dauerhaft eine größere Wertschätzung erfahren, auch über die Corona-Krise hinaus?
Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn ich jetzt mitbekomme, dass in ganz Europa für das Krankenhauspersonal abends applaudiert wird. Dasselbe könnte man ja auch für diejenigen machen, die jetzt noch in den Tankstellen tätig sind, in den Supermärkten, in den Apotheken. Also all die leisten ja einen hervorragenden Job zurzeit. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Anerkennung dann auch nachhaltig ist und wir anerkennen, dass das eben Jobs sind, die etwas geleistet haben, wo wir uns vielleicht auch ein Stück weit vor versteckt haben und eben eher gezwungen waren, in den eigenen vier Wänden uns aufzuhalten.
Ich habe eingangs gesagt, dass viele von uns bisher gewohnt waren, die Dinge irgendwie im Griff zu haben, fast alles planen zu können. Wenn nun die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise dazu führen, dass zum Beispiel Menschen jetzt in Kurzarbeit gehen müssen, dass Unternehmen vor einer ungewissen Zukunft stehen, wird unsere Zukunft bzw. unser Blick in die Zukunft dann auf längere Sicht von mehr Ungewissheit geprägt sein als früher?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also wir leben ja in einer Art fortgesetzten Krisenzeiten zurzeit. Erst gab es die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Eurokrise, die Griechenlandkrise, die Migrationskrise. Jetzt gibt es eben natürlich die Krise, die den Virus betrifft. Also insofern sind sicherlich die Einschläge zurzeit deutlich in kürzeren Zeitintervallen als in der Vergangenheit. Krisen gehören aber auch zum Leben dazu und Krisen geben natürlich auch immer die Chance zu Verbesserungen, dass man ja international besser zusammenarbeitet, dass die Forschung weiter zusammengeführt wird, dass man eben in Zukunft besser vorbereitet ist auf solche Krisen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, der eine oder der andere, der jetzt unmittelbar von der Krise betroffen wurde, der wird sich sicherlich seine Gedanken machen, wie kann ich in Zukunft damit klüger umgehen und habe ich als Einzelner überhaupt dazu Möglichkeiten?
Wer aus einem Corona-Risikogebiet kommt oder Kontakt mit einem Infizierten hatte, muss in häusliche Quarantäne. Das dürfte uns inzwischen allen klar sein. Aber was ist mit Menschen, die vielleicht gar kein eigenes Zuhause haben? Was ist zum Beispiel mit Drogenabhängigen, die in Unterkünften leben, auf engstem Raum zusammen mit anderen Drogenabhängigen? Die Sorge, dass es dort einen Corona-Ausbruch geben könnte, ist groß, denn Drogenabhängige zählen zur Risikogruppe. Von ihren Schwierigkeiten in der Corona-Epidemie berichtet meine Kollegin Antonia Troschke.
In der Nidderstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel herrscht dichtes Gedränge. Ungefähr 30, 40 Drogenabhängige warten vor dem Druckraum. Auf dem Boden kauert eine Frau und setzt sich einen Schuss. Ein Mann schläft an ihrer Schulter. Alles geschieht auf engstem Raum. Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands von 2 Metern. Die Menschen hier haben andere Sorgen. Und dennoch tragen viele eine Atemschutzmaske. Denn die Angst vor Corona ist auch unter den Abhängigen präsent, bestätigt Christoph Lange. Er leitet die Drogenhilfeeinrichtung Eastside, ein paar Kilometer weiter im Frankfurter Ostend.
Viele von den Drogenabhängigen gehören aufgrund von Begleiterkrankungen und einer oft geschwächten körperlichen Gesamtkonstitution zu den besonderen Risikogruppen in Bezug auf das Coronavirus.
Doch neben dem Virus selbst sind vor allem die indirekten Folgen der Corona-Epidemie verheerend für Drogenabhängige. Ihre Haupteinnahmequellen, Betteln und Flaschensammeln, brechen durch die Ausgangsbeschränkungen weg. Durch die geschlossenen Grenzen ist es zudem schwieriger, an Drogen zu gelangen.
Wir können Engpässe in der Versorgung mit illegalen psychoaktiven Substanzen beobachten. Das heißt, der Schwarzmarkt von Heroin und anderen Substanzen bricht zusammen, bedeutet, dass viele Drogenkonsumentinnen bedrohlich verlaufende und unbegleitete Entzugssituationen erleben werden.
Und das kann tödliche Folgen haben. Gleichzeitig ist die medizinische und psychologische Betreuung in den Drogenhilfeeinrichtungen stark eingeschränkt. Was ist, wenn dort das Coronavirus ausbricht? Wo werden infizierte Drogenabhängige untergebracht? Diese Fragen beschäftigen Leiter Christoph Lange. Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Meyer kennt die Probleme und bemüht sich um eine Lösung. Doch die hat auch er noch nicht.
Die Einrichtungen sind, soweit es irgendwie geht, weiter geöffnet. Gerade jetzt ist das wichtig. Wir hatten in einer Einrichtung in der vergangenen Woche große Sorgen, ob wir dort nicht einen Corona-Fall hätten. Dieser Verdacht hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Wir wissen aber natürlich, es kann jederzeit soweit sein.
Und so gilt bei den Drogenabhängigen wie überall, die Ansteckung möglichst gering zu halten. Unter anderem durch Kontaktbeschränkungen. Für die Kontrollen, auch im Bahnhofsviertel, sorgt das Ordnungsamt. Michael Jenisch, Pressesprecher des Ordnungsamts Frankfurt, erklärt:
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit Gesprächen sehr viel erreichen. Also in sehr vielen Fällen haben wir es tatsächlich mit einsichtigen Menschen zu tun, die das dann auch befolgen. Keine Krüppchen zu bilden und Mindestabstände einzuhalten. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Es sind Regeln, an die sich jeder halten soll. Zum Schutz der Risikogruppen, zu denen auch die Drogenabhängigen gehören. Weil jeder das Coronavirus übertragen kann, ob abhängig oder nicht.
Das ist erst der Anfang. Wir haben den Gipfel der Pandemie noch lange nicht erreicht. Solche Sätze hören wir gerade immer wieder aus der Wissenschaft und der Politik. Und kaum jemand wagt eine Prognose, wie lange das noch so weitergehen soll und muss. Diese Zeit, in der fast alles zu hat, in der wir kaum noch jemanden treffen dürfen und möglichst daheim bleiben sollen. Dabei fällt vielen schon jetzt die Decke auf den Kopf zu Hause und sie fragen sich, wie soll das nur weitergehen? Naja, meint unser Kollege und Satiriker Uli Höhmann, sie sollten jetzt schleunigst dazulernen, und zwar von den Mitmenschen, die mit einer solchen Situation überhaupt kein Problem haben, von den Stubenhockern.
Irgendwo in Deutschland, in irgendeinem Wohnzimmer auf dem Sofa. Papa, Papa, was machst denn du? Ich arbeite. Papa, was denn? Ich mache Homeoffice. Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Homeoffice werden. Falls Ihnen dieser Dialog so oder so ähnlich bekannt vorkommt aus den vergangenen Tagen, dann machen Sie bloß nicht den Fehler und reden Ihrem Kind diesen Berufswunsch aus. Nein, im Gegenteil. Am besten, Sie reden gar nicht mit Ihrem Kind. Ja, so bestärken Sie es in seinem Wunsch zum Eigenbrödeln. So fördern Sie seine Begeisterung zum Stubenhocken. Eine Schlüsselkompetenz, die das Land jetzt dringend von uns verlangt. Und das machen Sie Ihrem Kind am besten klar, indem Sie es vorleben und ignorieren. Kinder orientieren sich an ihren Eltern. Und Social Skills, ich bitte Sie, das ist sowas von 10er Jahre. Heute sind eher so Chill Skills gefragt. Denn wer rumhockt, rettet Leben. Asozial ist das neue Sozial. Was allerdings nicht heißen soll, dass der Stubenhocker faul wäre. Nein, nein, Homeoffice kann sehr produktiv sein. Nur ist eben das wichtigste Körperteil des Homeoffice-Heroes sein Hintern, mit dem er keinen anschaut, weil er draufhockt. Und das konsequent und ausdauernd. Mit dem interessanten Nebeneffekt, dass das äußerst ressourcenschonend ist. Denn wer nur rumsitzt, verbraucht weniger Energie. Wer weniger Energie verbraucht, isst weniger Ravioli aus der Dose. Und wer weniger Ravioli aus der Dose isst, verbraucht weniger Klopapier. Und für diese extrem krisensichere Lebensweise brauchen Sie gar nicht viel. Eigentlich brauchen Sie dafür gar nichts. Nicht mal eine App. Und wenn Sie dann nach 8 Stunden... Naja, sagen wir 7, 6, 5, 3,5 Stunden Arbeit im Homeoffice fertig sind, klappen Sie Ihr Notebook zu und stehen nicht auf. Sie bleiben einfach sitzen und stecken niemanden an. Genau so. Sie machen das sehr gut. Und Achtung, jetzt kommt die Bewährungsprobe. Papa, Papa, mir ist langweilig. Was antworten Sie? A, geh doch mal raus. B, frag Mama. Oder C, sie schweigen. Egal, ob und wie sie reagieren. Wichtig ist, bleiben Sie sitzen. Reduzieren Sie weitere Kontakte und schöpfen Sie einfach mal aus Ihrem Inneren. Ja gut, ich kann auch nichts dafür, wenn da nicht viel ist. Dann hätten Sie eben mal rechtzeitig ein paar Vorräte angelegt. Ein paar Gedanken gehamstert, auf denen man dann rumdenken kann beim Rumhocken. Wie zum Beispiel dieser Spruch des bayerischen Komikers Karl Valentin. Morgen besuche ich mich. Hoffentlich bin ich daheim. Das hoffe ich auch.
Immer wieder in letzter Zeit haben wir hier in HR Info auch darüber berichtet, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft hat, im Großen und im Kleinen. Jetzt nehmen wir den Begriff Wirtschaft mal ganz wörtlich und sprechen über die Wirtschaft an der Ecke, in die in normalen Zeiten viele Menschen gehen, um ein Bier zu trinken. Genau vor einer Woche haben wir ja über die Situation eines Gastwirts im Frankfurter Stadtteil Eckenheim berichtet. Ziemlich düster sah die Situation aus für das Apfelweinlokal, das nur noch bis 18 Uhr und nur mit viel Abstand seine Gäste bewirten durfte. Und kaum hatten wir unseren Bericht darüber gesendet, da kam auch schon eine weitere Verschärfung. Gaststätten und Restaurants dürfen jetzt nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen. Eigentlich eine Situation zum Verzweifeln, aber unser Bericht hat eine Welle der Solidarität im Stadtteil ausgelöst, sodass der Gastwirt wieder Mut geschöpft hat und weiterkämpft. Meine Kollegin Juliane Ort hat sich davon ein Bild machen können.
Der Hamburger Hof in Eckenheim. Cassandra, schönen guten Tag. Was darf es denn für Sie sein?
Ungewohntes Arbeiten für Bedienung Cassandra. Statt die Bestellung wie gewohnt bei den Gästen am Tisch aufzunehmen, hat sie Telefondienst.
Noch etwas?
Wer vor Corona gerne im Homburger Hof gegessen hat, bestellt jetzt Mittag- oder Abendessen telefonisch. Und fürs Abholen werden die Gäste gleich sensibilisiert, was sie erwartet.
Wenn Sie das Tor reinkommen, sehen Sie, dass wir einen kleinen Parcours für Sie vorbereitet haben. Es gibt genug Abstandshalter für Sie, dass Sie nicht zu nah aneinander stehen. Wir haben auch einen kleinen Wartebereich eingerichtet, falls Sie sich kurz setzen möchten.
Das verpackte Essen wird dann in eine Kiste gestellt und kontaktfrei den Gästen zugeschoben. Die ersten warten schon.
Wir holen 7 Essen ab. Großfamilie, genau. Müssen alle versorgt werden. Und heute wollen wir mal hier die Wirtschaft unterstützen, Abwechslung etc.
Ich glaube, da ist alles dabei. Da ist Rahmschnitzel, da sind Käsespätzle, da ist Handkäse, da ist grüne Soße mit Eiern. Da sind alle Spezialitäten, hessischen Spezialitäten dabei.
Jetzt muss ich noch bezahlen.
Die Bestellungen laufen aktuell gut. Noch vor einer Woche hatte Wirt Andreas Kimmel das Personal auf ein Minimum runtergefahren. Je eine Person in Küche und Service. Jetzt beschäftigt er doppelt so viele Leute.
Wir wollen ja zuverlässig sein und daher heißt es jetzt eher hochfahren statt weiter runterfahren.
Und vor allem flexibel bleiben. Beim Personal, beim Essensangebot, bei den Öffnungszeiten. Und auch bei der Logistik und der Digitalisierung besteht Nachholbedarf, damit die Gäste irgendwann auch online bestellen können. Es gibt viel zu tun und deshalb hat Andreas Kimmel, anders als viele andere Wirte, noch keine Kurzarbeit für seine Mitarbeiter angemeldet.
Da sagt jeder, du bist erstmal verrückt, aber solange es ist für mich noch nicht notwendig, möchte ich auch dieses Signal nicht setzen. Hier ist es positiv noch und deswegen gucken wir auf die positive Seite.
Im Moment kommt der Wirt auf etwa 70-75% seiner gewohnten Einnahmen. Wenn es so weitergeht, besteht die Hoffnung, dass sein Homburger Hof die Corona-Zeit überstehen kann. Andreas Kimmel rechnet mit 3 Monaten. So lange heißt es durchhalten und den Mut nicht verlieren. Was ihm Kraft gibt, sind die Gäste, die mit guten Worten helfen. Und natürlich mit Bestellungen.
Fühlt sich an, das erste Mal wieder wie vor 10 Jahren, als ich hier eröffnet habe. Die Energie ist wieder da und das wird auch sein Gutes haben.
27 Leute in einer fast 6-stündigen Videokonferenz. Das muss anstrengend gewesen sein. Und dabei sind die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union anstrengende Gipfeltreffen ja durchaus gewohnt. Und sie dürften sich mittlerweile auch daran gewöhnt haben, wegen der Corona-Pandemie nur noch per Video miteinander zu konferieren, um einander nicht anzustecken mit dem Virus. Aber dass aus dem gestrigen Videogipfel eine Schalte von fast 6 Stunden geworden ist, das war eigentlich nicht vorgesehen. Eigentlich hatten die 27 vorgehabt, sich in maximal 2 Stunden darauf zu einigen, wie finanziell schwachen EU-Staaten in der Corona-Krise geholfen werden soll. Aber insbesondere die italienische Regierung hatte da andere Vorstellungen als die meisten übrigen und so haben die Staats- und Regierungschefs das Problem jetzt erstmal an die Finanzminister weitergereicht. Unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale hat die anschließende Telefonpressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel verfolgt und ich habe ihn heute früh gefragt, was die Kanzlerin denn zu den Meinungsverschiedenheiten beim EU-Gipfel und über ihre eigene Position gesagt hat.
Sie ist diplomatisch gewesen in dieser Telefonschalte, die sie von ihrem Homeoffice aus gemacht hat, deshalb auch zum Teil echt schwer zu verstehen. Aber sie hat natürlich vor allen Dingen die Gemeinsamkeiten betont, was man in so einem Moment tut. Was die Meinungsverschiedenheiten angeht, da hat Merkel klar gesagt, dass sie eine Vergemeinschaftung der Schulden, wie das der Vorschlag Italiens ja ist, ablehnt. Sie setzt auf diesen europäischen Stabilitätsmechanismus. Der ist ja eigentlich damals zur Euro-Rettung gegründet worden und der würde einzelnen Ländern eben Milliarden werden Kredite geben, die die dann aber auch individuell quasi zu verantworten haben. Und das ist eben der Kernstreitpunkt gewesen. Nicht nur Deutschland, auch andere Länder waren noch dagegen, gegen das, was Italien und Frankreich vorgeschlagen hatten. Und ja, wie Sie gesagt haben, jetzt hat man es erstmal vertagt. In den nächsten 2 Wochen sollen die Finanzminister einen Vorschlag machen.
Nicht nur um Finanzen ging es bei diesem EU-Corona-Gipfel, sondern auch um die verschärften Kontrollen an den Außen- und Binnengrenzen der EU und darum, wie lange diese Kontrollen noch aufrechterhalten werden sollen. In welche Richtung geht da die Diskussion, gerade auch von deutscher Seite?
Es ist vor allen Dingen in Deutschland ja das große Problem sichtbar, dass zum Beispiel Saisonarbeiter, also vor allen Dingen Arbeitnehmer aus Osteuropa, die in Deutschland zum Beispiel in Schlachthöfen, in Molkereien oder auch demnächst auf den Feldern in der Landwirtschaft eingesetzt werden und normalerweise zu Zehntausenden kommen, dass die im Moment vor großen Problemen stehen, weil da Grenzen dicht gemacht worden sind, teils von beiden Seiten weitgehend, teils auch Quarantänemaßnahmen verhängt wurden, dass viele in Deutschland eben im Moment beklagen, dass sie nicht wissen, ob sie mit diesem Personal rechnen können. Das heißt, da soll nach Lösungen gesucht werden. Was die Außengrenzen angeht, da hat die EU sich ja darauf verständigt, diese Grenzen mit ganz strengen Kontrollen zu großen Teilen dicht zu machen. Und da hat sich schon angedeutet, dass das noch über diese 30 Tage, die im Moment beschlossen waren, noch hinausgehen könnte.
Sowohl auf dem EU-Gipfel als auch in der politischen Diskussion hier bei uns in Deutschland sind ja Rufe nach einer Ausstiegsstrategie laut geworden, also danach sich zu überlegen, wann und wie man die beschlossenen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wieder zurückfahren kann, damit die Maßnahmen gegen die Corona-Krise das Wirtschafts- und Arbeitsleben nicht noch mehr zum Erliegen bringen. Wie hat sich die Bundeskanzlerin dazu geäußert?
Ziemlich klar, und sie hat deutlich gemacht, dass sie es jetzt noch nicht für den richtigen Zeitpunkt hält, darüber zu reden, wann und wie man eben diese Kontaktbeschränkungen und alles, was im Moment unser Leben so weitgehend einschränkt, wieder aufheben könnte. Sie hat nochmal ganz wissenschaftlich argumentiert, dass eben dieses Virus ja mehrere Tage braucht von der Infizierung, bis dann klar ist, welche Personen erkrankt sind, bis man wirklich positive Testergebnisse zum Beispiel hat. Deshalb ja auch diese Quarantänezeit von 2 Wochen, in der Angela Merkel ja selber vorsorglich im Moment nur ist, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatte, aber selber bislang ja negativ getestet wurde. Und weil diese Zeiträume einfach nicht zu ändern sind, da kann man noch so viel sich wünschen und Druck machen, sagt Merkel auch als Appell an die Bevölkerung, ihr müsst Geduld haben. Es ist ja dieser Termin Ostern, gestern auch von Gesundheitsminister Spahn immer wieder genannt worden, aber nicht als Termin, wenn wieder alles aufgehoben wird, sondern Ostern als groben Termin, wann man dann doch Erkenntnisse hat, ob die bislang verhängten Maßnahmen so wirken, wie das alle hoffen. Also es ist jetzt für uns alle im Moment wohl noch nicht der Zeitpunkt, wo man irgendwie wissen kann, wann sich die Lage ändert.
Jeden Tag werden neue Zahlen gemeldet von bestätigten Infektionen mit Covid-19. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut heute Morgen 36.508 Fälle. Aber inwiefern können wir aus dieser Zahl ablesen, wie stark sich das neuartige Coronavirus in Deutschland tatsächlich ausgebreitet hat? Was ist mit der Dunkelziffer? Angelika Feil aus der hr-Info-Wissenschaftsredaktion erzählt uns mehr über die Dunkelziffer und darüber, wie man sie schätzen kann.
Sie ist unbekannt, aber wichtig. Die Zahl der nicht erfassten milden Infektionen mit Covid-19. Und diese Zahl könnte beachtlich sein.
Wir wissen aufgrund von relativ neuen Untersuchungen, dass die Dunkelziffer von Fällen, die also fast keine Symptome haben oder vielleicht sogar gar keine, wirklich sehr hoch zu sein scheint bei dieser Covid-19-Erkrankung.
Das sagt der Virologieprofessor Alexander Kekulé aus Halle im Podcast des MDR. Dieser Dunkelziffer kann man sich über Berechnungen nähern. Der Koblenzer Mathematiker Thomas Götz hat zusammen mit anderen Forschern ein Modell entwickelt, mit dem der Verlauf von Covid-19 simuliert werden kann. Auch die nicht gemeldeten Infektionen sind dabei eine Größe.
Viele Experten gehen davon aus, dass diese Dunkelziffer bei einem Faktor, sagen wir mal, 5 bis 10 liegt.
Mathematiker wie Thomas Götz kommen auf diese Zahlen, indem sie von dem Faktor ausgehen, der uns zurzeit am meisten betroffen macht, der Zahl der Toten. Denn man kann davon ausgehen, dass im Moment fast alle Menschen erfasst werden, die an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben sind. Für seine Berechnungen bezieht Thomas Götz nun noch eine weitere Komponente ein, die Zeit.
Wenn man sich anguckt, was sagen einem die Mediziner, wie groß ist denn ungefähr der Zeitraum zwischen Infektion bis zum tödlichen Ausgang dieser Krankheit? Dann bekommt man dort verschiedene Schätzungen, wo man ja, wenn man mal grob rechnet, vielleicht einen Mittelwert von 10 Tagen annimmt.
Die Zahl derer, die heute sterben, lässt also einen Rückschluss zu auf die Zahl der Neuinfizierten vor circa 10 Tagen. Nun bezieht Thomas Götz einen weiteren Faktor ein. Wie tödlich ist Covid-19 im Durchschnitt? Wenn man zum Beispiel mit einer geringen Sterblichkeitsrate von 0,2% rechnet, dann kommt man von rund 250 Toten jetzt auf 125.000 tatsächlich Infizierte vor 10 Tagen. Gemeldet waren beim Robert-Koch-Institut vor 10 Tagen aber nur etwas mehr als 7.150 Fälle. So eine hohe Dunkelziffer würde zwar einerseits bedeuten, dass viele Menschen einen milden Verlauf haben. Eine Entwarnung wäre das aber nicht, so der Experte für Epidemiemodelle Götz.
Solange das nicht bekannt ist dem jeweiligen, dass er überhaupt infiziert ist, wird er die Krankheit natürlich auch weiter verbreiten. Ist damit natürlich weiterhin ein Risiko für die Älteren oder für die, sagen wir mal, Vorerkrankten.
Aber eine hohe Dunkelziffer würde auch bedeuten, mehr Menschen wären schneller immun gegen das neuartige Coronavirus, weil sie die Erkrankung schon überstanden haben. Vielleicht sogar unbemerkt.
Es gibt im Moment 3 Menschen, für die ist das Coronavirus ziemlich weit weg, nämlich rund 400 Kilometer. Denn in dieser Höhe umkreist die internationale Raumstation ISS die Erde und dort arbeiten die 3. In der Regel bleiben Astronautinnen und Astronauten ein halbes Jahr dort oben auf sehr begrenztem Raum. Ein Stück weit ist das vergleichbar mit der Situation, in der wir alle gerade stecken. Hier wie dort sind Bewegungsfreiheit und soziales Leben eingeschränkt. Können wir also vielleicht etwas lernen vom Alltag auf der Raumstation? Darum ging es gestern Abend bei einer Veranstaltung der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, deren Chef Jan Wörner und der Moderator Ranga Yogesh war, haben mit 3 deutschen Astronauten hier auf der Erde darüber gesprochen. Und unser Mann für die Raumfahrt, Dirk Wagner, hat dabei zugeschaut und zugehört.
7, 6, 5, 4,
wie es sich für eine Raumfahrtveranstaltung 3, 2, gehört, geht auch diese hier 1, mit einem Countdown los.
0, okay, you're live.
Und da sind sie auch schon, die deutschen ESA-Astronauten Thomas Reiter, Alexander Gerst und Matthias Maurer. Nicht auf einer Bühne, sondern zusammengeschaltet in einer Videokonferenz aus ihren Arbeits- oder Wohnzimmern. Beim Stichwort Kontaktbeschränkung oder Quarantäne muss Thomas Reiter sofort an die Quarantäne denken, in die Astronauten geschickt werden, zum Beispiel vor dem Start zur Internationalen Raumstation.
Das sind so ungefähr 2,5-3 Wochen vor Beginn der Mission. Man kommt in diese Quarantäne rein. Eigentlich ist um einen herum vermeintlich alles gut. Aber man weiß natürlich, dass es absolut dramatisch wäre, wenn man diese Prozeduren jetzt nicht befolgen würde und dann am Ende irgendein Erreger mit auf die internationale Raumstation schleppen würde und die dann dort oben zu irgendwelchen Erkrankungen führen würde. Das heißt, es ist einem natürlich klar, dass das eigene Verhalten ganz, ganz entscheidend ist.
Dazu gehört auch ein Ritual bei der letzten Pressekonferenz vor dem Start am Weltraumbahnhof Baikonur. Die Mannschaft befindet sich dabei immer hinter einer Glasscheibe. Abgesehen davon kommen einem die Verhaltensregeln ziemlich bekannt vor, meint Astronaut Alexander Gerst.
Wir haben drauf geschaut, dass wir Kontakt gemieden haben, Abstand gehalten haben, uns oft die Hände gewaschen haben. Im Prinzip genau dasselbe wie hier auch.
Und es gibt noch eine Parallele. Im Moment arbeiten viele von zu Hause aus, im sogenannten Homeoffice, in Wirklichkeit oft das eigene Wohnzimmer. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben drohen dabei zu verschwimmen. Umso wichtiger sei es, genau darauf zu achten, sagt Alexander Gerst.
Das ist ein ähnliches Problem, das wir auf der Raumstation hatten. Da haben wir ja auch am selben Ort gelebt wie gearbeitet. Und da muss man dann wirklich eine künstliche Grenze schaffen. Wir haben das so gemacht. Wir haben morgens und abends jeweils eine Konferenz mit der Bodenstation. Und wir haben gesagt, alles, was dazwischen ist, ist Arbeitszeit. Und alles, was danach ist, ist dann Freizeit.
Allerdings, je mehr Abstand alle zu den Leuten draußen oder im Büro halten, desto enger hockt die Familie dann in der eigenen Wohnung aufeinander. Das kann anstrengend werden, weiß Astronaut Matthias Maurer.
Keiner von uns ist perfekt. Jeder hat irgendeine Marotte.
Deshalb am besten darüber reden, dem anderen sagen, was einen stört, auch wenn es sich vermeintlich nur um eine Kleinigkeit handelt. Bei all dem gibt es aber einen großen Unterschied zu unserem Alltag. Die Astronauten trainieren intensiv für das halbe Jahr auf der Raumstation. Sie wissen, was auf sie zukommt, spielen im Simulator ständig Notfälle durch. Das gibt ihnen das Gefühl, wenn etwas schief geht, immer noch die Kontrolle zu haben. Wir alle haben dieses Training nicht. Trotzdem vergleicht es Alexander Gerst mit dem Kampf gegen das Coronavirus.
Wir haben ein eigentlich sehr wirkungsvolles Mittel, diese Krankheit einzugrenzen, dadurch, dass wir zu Hause bleiben. Das ist ja schon so ein Stück Kontrolle.
Die eigenen Gedanken und Sorgen zu kontrollieren, fällt vielen da schon schwerer. Auch weil keiner so genau weiß, wie das Ganze weitergeht. Dafür hat Thomas Reiter einen Tipp. Es komme darauf an, worauf man den Fokus richtet in dieser Situation, so anstrengend das auch gerade sein mag.
Dass man sich auf die Dinge konzentriert, die man noch verändern kann, die man beeinflussen kann und nicht Dinge nachhängt, die man eben nicht beeinflussen kann. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, das ist so eine schlimme Situation, wir sind zu Hause, da kann man sich jetzt wirklich reinsteigern, statt den Blick nach vorne zu nehmen.
HR Info. Corona kompakt. Am Freitagmorgen.